Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb. Zur Talksendung über die Pfarrei der Woche begrüßt Sie Solveig Faustmann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie heute wieder mitraten wollen, wo unsere neueste Pfarrei der Woche liegt, dann kann ich Ihnen versichern, so einfach wie diesmal war es noch nie. Unser heutiger Studiogast, Pfarrer Willi Huber, wird uns gleich ein Stichwort geben. Zunächst aber möchte ich ihn bei uns begrüßen. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Pfarrer Huber.
Grüß Gott, Frau Faustmann.
Lieber Herr Pfarrer, es gibt sicher viele Stichworte, die man sagen könnte, damit unsere Hörer sofort wissen, wo unser Übertragungswagen diesmal hinfährt, um die Sonntagsmesse zu übertragen. Welches Stichwort möchten Sie geben?
Allianz Arena und dann ein bisschen links.
Also ich hätte angefangen mit Hofbräuhaus. Ja.
Was Bayerisches. Dann sagen wir Englischer Garten, ist doch super.
Ja, also ich glaube, unsere Hörer wissen jetzt alle, dass wir in der bayerischen Landeshauptstadt sind, aus der Pfarrei St. Lorenz im Nordosten von München werden wir die Heilige Messe am Sonntag übertragen. Ja, vielen Dank, dass Sie uns da schon hingelotst haben, Herr Pfarrer. Möchten Sie sich jetzt mit ein paar biografischen Daten kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße, wie gesagt, Pfarrer Willi Huber. Geboren bin ich am 20. März 1968 in München, groß geworden vor den Toren Münchens in Olching. Hab dort meinen Glauben kennengelernt in der Pfarrei, hab dort durch unseren damaligen Pfarrer auch die charismatische Erneuerung kennengelernt und so meine Berufung gefunden, Priester zu werden. Hab dann in München Theologie und Philosophie studiert und meine Priesterweihe war am 27. Juni 1998 und war in verschiedenen Pfarreien in und um München eingesetzt. Bis jetzt schließlich dann in München, Oberföhring und Johanneskirchen.
Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir Sie schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Wir sind jetzt in München. München kennt jeder, aber es ist nicht so, dass jeder Hörer München genau kennt. Deswegen möchte ich doch noch mit Ihnen die Stadt ein wenig vorstellen. Würden Sie sagen, Herr Pfarrer, dass München eine fromme Stadt ist?
München ist eine Stadt vieler Kirchen und es ist auch schön, in die Kirchen zu kommen und dort betende Menschen zu treffen und zu finden. Insofern ist München eine Stadt, wo Glaube lebt.
Wie viele Kirchen gibt es denn in München?
Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. 300 schätze ich mal.
In wie viel waren Sie schon drin?
50, 100.
Okay, also man kann in München sozusagen es sich zur Lebensaufgabe machen, alle Kirchen zu besichtigen. Wenn Sie Besuch haben, Herr Pfarrer, was sind denn Ihre drei Lieblingsausflugsziele, wo Sie Ihre Gäste gerne hinführen in München?
Auf alle Fälle in den Englischen Garten, in die Innenstadt, die Bürgersaalkirche mit dem Grab von Pater Rupert Meyer, eines der Schlösser oder dann auch raus nach Herrenchiemsee.
Der Englische Garten, was heißt das?
Der Englische Garten ist ein Park, der beginnt hinter der Staatskanzlei und zieht sich der Isar entlang bis weit in den Norden. Und dort im Norden ist auch unsere Pfarrei. Und das ist so eine grüne Lunge Münchens.
Sind Sie stolz auf Ihre Stadt?
Ich bin durch und durch Münchner und bin auch stolz auf München.
Das denke ich mir. München ist ja schon eine alte Stadt, gibt es ja schon seit dem Jahr 1158 mindestens, wo es urkundlich erwähnt wird. Aber Sie wissen mehr, wie die Stadt entstanden ist?
Ja, die Entstehung Münchens hat natürlich mit Oberföhring, mit dem Platz, wo unsere Kirche St. Lorenz steht, zu tun. Dort stand die alte Brücke an der Salzstraße nach Augsburg, die dann vom Herzog Heinrich abgebrannt wurde, um die Brücke weiter nach Süden zu verlegen, dort, wo dann München entstanden ist. So ist Oberföhring in gewisser Weise die Wiege von München.
Ich möchte noch ein paar Daten zur Stadtgeschichte anfügen. München wurde im Mittelalter gegründet und im 16. Jahrhundert barock ausgebaut und war sehr lange die Landeshauptstadt, ist es ja auch heute noch, von Bayern. Interessanterweise hat in München sogar die erste Autofahrprüfung der Welt stattgefunden. Eine ernstere Angelegenheit ist, dass im Krieg München doch sehr zerstört worden ist, nämlich zu 50%. Fällt einem das heute noch auf, Herr Pfarrer, dass es so alte und neue Häuser nebeneinander gibt?
Bewusst fällt mir das nicht auf. Ich bin München einfach so gewohnt. Man schaut nicht so genau hin.
Ja, sicherlich. Also heute hat München fast 1,5 Millionen Einwohner und ist die drittgrößte Stadt Deutschlands. Wie lebt es sich denn in einer so großen Stadt?
Ich finde, das Schöne in München ist, dass es viele schöne Viertel gibt. Oberföhring und Johanneskirchen ist mein Zuhause. Und doch bin ich ganz nah am Zentrum von München, kann in die Innenstadt radeln zum Interview bei Radio Horeb. Habe alle Möglichkeiten, die eine Großstadt bietet. Eigentlich verbindet für mich München beides. Vor Ort zu Hause sein und in einer großen Stadt leben.
Mhm. Man sagt, dass das Wort München von Mönch kommt?
Ja, da gibt es eben verschiedene Theorien, was das Münchner Kindl ist. Viele meinen ein Mönch.
Ja, was ist denn das Münchner Kindl überhaupt? Wo sieht man das?
Im Münchner Stadtwappen finden Sie das Münchner Kindl.
Ah ja.
Mhm. Genau. Also wir Oberföhringer fühlen uns auch nicht so als Münchner, das muss man schon einmal sagen. Wir fühlen uns als Oberföhringer.
Aha, okay. Ja, das denke ich mir, in so einer großen Stadt sind die Stadtteile sehr wichtig. Die Pfarrei St. Lorenz liegt ja in einem Pfarrverband, St. Thomas und St. Lorenz. Und welche Münchner Stadtteile umfasst jetzt dieser Pfarrverband?
Unser Pfarrverband St. Lorenz liegt im Stadtbezirk Bogenhausen und im Stadtteil Oberföhring und Johanneskirchen und umfasst auch diese beiden Stadtteile, Oberföhring und Johanneskirchen. Das ist einfach eigentlich wunderschön, weil in diesem Bereich das ganze Spektrum lebt, von Hochhäusern über Bauernhöfe, über Felder, über Villenviertel, über Wohnblocks. Eine ganz bunte Mischung von Pfarrei und Pfarrverband, die wir dort erleben.
Könnte man sagen, das liegt schon ein bisschen am Stadtrand, wenn Sie Bauernhöfe erwähnen?
Genau, es ist der Stadtrand Münchens und an der Grenze nach Unterföhring auch. Dort kommt natürlich nochmal ein ganz großes Medienzentrum mit Sky, aber auch mit Versicherungen, Allianz. Und weiter östlich kommen ganz viele Felder.
Ah, schön. Wer ist denn für Sie der größte Münchner oder die größte Münchnerin überhaupt?
Für mich Pater Rupert Meyer. Mit seiner Gradlinigkeit, mit seinem Glauben, mit der Fähigkeit, so viele Menschen zu begeistern. Vor allem auch Männer zu begeistern.
Mhm, schön. Pilgern Sie manchmal zum Pater Meyer?
Zum Glück dürfen wir dort einmal im Monat unseren Gottesdienst feiern von der Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Dann starten wir immer mit Rosenkranzgebet unten am Grab des seligen Pater Rupert Meyer und feiern dann in der Oberkirche unseren Gottesdienst. Da bin ich ihm sehr nahe.
Ja, auf Ihre Gemeinschaft kommen wir später noch zu sprechen, aber jetzt möchte ich noch gerne wissen, wer ist denn für Sie oder wie ist für Sie der typische Münchner? Was ist das für ein Menschenschlag?
Fröhlich, lebensfroh, anderen Menschen zugewandt und er redet bayerisch.
Ja, danke schön. Kommen wir jetzt zur Pfarrei St. Lorenz. Der Pfarrverband heißt St. Thomas und St. Lorenz. St. Lorenz, ist es der kleine Bruder in diesem Verband?
Wenn man die Katholikenzahl betrachtet, dann schon. Aber von Anfang an war uns klar beim Aufbau des Pfarrverbandes, dass es nicht einen kleinen und großen Bruder geben soll, sondern dass zwei gleichberechtigte Pfarreien mit einem lebendigen Gemeindeleben miteinander einen Weg gehen. Und so ist es auch. Es gibt keinen kleinen und großen Bruder.
Warum hat man denn die beiden Pfarreien ausgewählt? Also St. Thomas ist eine ganz moderne Kirche, St. Lorenz eine barocke Kirche und es gibt ja noch mehrere Pfarreien rundherum. Wieso hat man gerade diese beiden zusammengespannt?
Geografisch passt es einfach sehr gut. Man überschreitet dann nicht die Stadtgrenze nach Unterföhring, auch nicht weiter rein nach Bogenhausen, sondern es bleibt eben, und so ist es ein organisches Miteinander.
Sie haben erwähnt, Stadtbezirk Bogenhausen, das hat ja einen Ruf, dass da Leute wohnen, die doch recht gut betucht sind. Macht sich das in Ihrer Pfarrei noch bemerkbar? Gehört Bogenhausen noch dazu?
Auch ein kleines Stück dieses eher reichen Bogenhausener Viertels ragt in unsere Pfarrei hinein. Unten auf Höhe der Isar mit zum Teil sehr reichen Menschen, die dort leben.
Kommen die zur Kirche? In der Bibel steht ja, dass sie es schwer haben.
Einige kommen nicht. Mehr kommen nicht, so wie es auch bei den anderen ist.
Ja, es gibt noch eine dritte Kirche in Ihrem Pfarreiverband?
Die Johanneskirche im alten Dorfkern von Johanneskirchen. Das ist einfach ein Kleinod, eine ursprüngliche Wehrkirche, die dann wunderschön barock ausgestattet wurde. Ist eine Filiale von St. Thomas. Und bevor St. Thomas gegründet wurde, gab es eben die Johanneskirche. Und dann wurde zwischen St. Lorenz und St. Thomas eine große Siedlung neu gebaut. Und dazu musste auch und sollte eine Kirche gebaut werden. Und dort ist dann die neue, jetzt größere Pfarrei entstanden.
Wie viele Gläubige haben Sie denn in Ihrem Pfarrverband zu betreuen?
Knapp 9000.
Sie haben mal zu mir gesagt, wenn wir die Heilige Messe übertragen am 12. November, dann ist auch zugleich der Zählsonntag. Ob Sie vielleicht die Hörer von Radio Horeb, die Sie dann hören, auch gleich mitzählen können?
Eigentlich ist mein Herz, dass mehr Menschen Jesus lieben und dass mehr Menschen brennen für ihn. Und natürlich ist es schön, wenn Sie mit mir zusammen Gottesdienst feiern. Einfach aber nur von woanders Leute mitzählen, ändert auch nichts am Reich Gottes.
Natürlich. Seit wann sind denn Ihre Pfarreien ein Verband und wie gefällt das den Gläubigen?
Ich bin im Jahr 2011 nach St. Thomas und St. Lorenz gekommen mit dem Auftrag, diesen Pfarrverband aufzubauen. Und es hat dann 2 Jahre gedauert, bis er gegründet wurde. Und ich empfinde es so, es ist ein wunderschönes Miteinander entstanden. Wir waren jetzt gerade wieder zu einem gemeinsamen Pfarrgemeinderats- und Kirchenverwaltungswochenende von St. Thomas und St. Lorenz unterwegs. Und es war für alle eine große Freude und eine große Selbstverständlichkeit, miteinander zu sein. Die Pfarrgemeinderäte von St. Thomas und St. Lorenz treffen sich auch grundsätzlich nur noch gemeinsam. Wir haben auch nicht einen extra Pfarrverbandsrat und einzelne Pfarrgemeinderatssitzungen für die einzelnen Pfarreien, sondern was zu besprechen ist, wird miteinander besprochen. Mit kleinen organisatorischen Ausnahmen, wo mal eine Pfarrei noch eine Viertelstunde im Anschluss zusammensitzt.
2 Pfarreien sind ja eigentlich ganz gut machbar. Ist denn geplant, dass noch mehr dazukommen sollen?
Die Aussage unseres Erzbischofs, Kardinal Marx, ist, dass er die Pfarrverbände nicht weiter vergrößern möchte. So vermuten wir, dass es so bleiben wird, wie es jetzt ist.
Wie groß ist denn das Pastoralteam, mit dem Sie arbeiten?
Im Augenblick sind wir voll besetzt, so wie es in unserem Stellenplan steht. Ein Pfarrer, ein Pfarrvikar, ein Diakon und noch eine halbe Stelle für eine Gemeindereferentin.
Und als Team, was ist Ihre Vision für die Pfarrei? In welche Richtung sind Sie sich einig, dass Sie die Pfarrei weiterbringen möchten?
Mich freut erstmal sehr, dass es ein Team ist, das miteinander an einem Strang zieht, das miteinander den Glauben leben will und das miteinander fördern will, dass unser Pfarrverband wächst, dass Menschen bei uns den Glauben finden, dass Menschen aber auch anfangen, sich zu engagieren für Notleidende.
Machen Sie Werbung, dass die Leute sich ehrenamtlich engagieren sollen?
Wir laden immer wieder ein. Es gibt einen Arbeitskreis Ehrenamt. Wir haben ein Jahr des Dankes und der Begegnung veranstaltet, um auch die verschiedenen Aktiven in dem Verein zusammenzubringen. Und es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, sich anzuschließen. Ich glaube aber, dass am Ende die Kirche auch von innen, vom Kern aus dem Glauben wachsen muss. Und darum ist mir so ein großes Herzensanliegen, dass es regelmäßig im Pfarrverband Glaubenskurse gibt, wo Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, auf der Suche sind nach mehr, erstmal den Glauben mehr und tiefer entdecken können. Und dann zeigt sich, was draus wächst. Und man merkt immer wieder, dass dann Einzelne anfangen, sich auch zu engagieren.
Vielen Dank, Herr Pfarrer. Wir machen eine kleine Musikpause. Nach der Musik melden wir uns zurück aus der Pfarrei St. Lorenz. Pfarrer Huber stellt uns seine Pfarrei der Woche vor. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören die Sendung Pfarrei der Woche. Mein Name ist Solveig Faustmann. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Willi Huber aus dem Pfarrverband St. Thomas St. Lorenz in Oberföhring. Das ist ein Stadtteil von München. Ja, Herr Pfarrer, wie viele Ehrenamtliche sind denn in Ihren beiden Pfarreien St. Thomas und St. Lorenz ungefähr am Werk?
Ich bin nicht der Mann, obwohl ich mal Mathe studiert habe, der sich immer die Zahlen so genau merkt. Aber anschaulich ist das erste große Ehrensamtsfest, das wir gemacht haben, wo wir alle Aktiven eingeladen haben, haben wir gemerkt, es reicht weder der Saal von St. Lorenz noch der Saal von St. Thomas. Und so haben wir in der benachbarten Realschule die große Turnhalle zu Laien genommen und uns dort in dieser großen Turnhalle mit allen ehrenamtlich Engagierten getroffen. Und es war ein großes und wunderschönes Fest. Mehrere hundert Leute, die dort zusammengekommen sind.
Und welche Jobs sind die beliebtesten?
Natürlich ganz viele in den Chören. Es gibt Menschen, die sozial engagiert sind, Münchner Tafel, im Helferkreis des Vereins, pastoralsoziale Betreuung, in der Nachbarschaftshilfe, in den Eine-Welt-Kreisen. Dann gibt es Pfarrgemeinderäte, Kirchenverwaltungen, Ausschüsse, alle gut besetzt.
Der Verein Pastoralsoziale Betreuung, das ist schon was Besonderes. Was wird denn da geboten für Leute, die Sozialhilfe benötigen?
Mein Vorgänger in St. Thomas, Pfarrer Strattmann, hatte den Gedanken, dass die Herausforderungen für Menschen oft so groß sind, dass ehrenamtliche Hilfe alleine nicht reicht, sodass dieser Verein gegründet wurde, um zwei Krankenschwestern anzustellen, die beide mit einem Minijob da sind, um zu Menschen zu kommen, die Hilfe brauchen wegen der Pflegestufe oder Hilfe brauchen wegen einer psychischen Erkrankung und die dann wieder da sind, weitere Hilfe zu vermitteln, andere Ehrenamtliche oder sie mit kompetenten Stellen in Verbindung zu bringen, sodass es einfach die Möglichkeit gibt, sich an das Pfarrbüro St. Thomas zu wenden, wenn Leute aus dem Pfarreigebiet Unterstützung brauchen.
Also eine Art soziale Beratung?
Mehr als Beratung, sondern die Damen kommen hin, sie helfen, sie packen auch an, wenn es nötig ist, anzupacken. Und sie vermitteln auch Ehrenamtliche oder es gibt dann auch das Kaffee miteinander, wo Menschen eingeladen werden, hinzukommen. Es beginnt mit einer kurzen Andacht und der Möglichkeit zu Gespräch oder einmal im Jahr die Sonnenfahrt, wo Leute, die sonst nicht so rauskommen, aus ihren Wohnungen eingeladen werden, mal einen Tag miteinander wegzufahren.
Das ist schön. Dann chartern Sie einen Bus.
Dann wird ein Bus gechartert. Natürlich gibt es auch all die anderen Ausflüge vom Seniorenkreis, vom Frauenbund.
Und Sie sind immer dabei, Herr Pfarrer?
Nein, sondern wir haben uns im Team einfach die Aufgaben verteilt.
Auf Ihrer Webseite steht, dass die Menschen sich auch nach den Gottesdiensten an die Seelsorger wenden dürfen. Haben Sie da nicht manchmal Termine und dann kommt einer nach dem Gottesdienst?
Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, nach dem Gottesdienst ansprechbar zu sein. Drum stehe ich immer nach dem Gottesdienst hinten an der Tür, weil es mir die Chance auch gibt, Menschen kennenzulernen und nicht nur von der Ferne, von vorne mit ihnen zu reden.
Sie selbst sind ja Mitglied oder sogar Gründer einer Gemeinschaft im Bereich der charismatischen katholischen Erneuerung. Wie weit fließt das denn in die Pfarreiarbeit ein? Kann man das so gut verbinden, das Charismatische und das ganz normal organisatorisch-pfarrliche?
Am Ende meiner Kaplanszeit war das auch meine Frage, wie das geht, eine Gemeinschaft leiten und Pfarrer werden. Damals hat Kardinal Wetter noch zu mir gesagt, ich will, dass Sie Pfarrer werden, und wenn Sie Pfarrer sind und Leiter der Gemeinschaft, dann kann sich das gut ergänzen. Mit diesem Auftrag und mit dieser Überzeugung habe ich es auch immer erlebt, dass es ein gutes Miteinander gibt. Der Beitrag unserer Gemeinschaft für das Leben im Pfarrverband sind vor allem die Glaubenskurse, die Gebetsgruppen oder dass aus diesen Glaubenskursen und Gebetsgruppen auch so ein Tag eucharistische Anbetung jede Woche entstanden ist, immer donnerstags von 8.30 Uhr bis 22 Uhr. Und das verstehen wir als einen Beitrag für das Leben im Pfarrverband. Für mich ist ein Pfarrverband ein großer bunter Blumenstrauß, und das, was die Gemeinschaft Neuer Weg beiträgt, sind auch ein paar Blumen dazu.
Wie werden denn Leute gefunden, die gern einen Glaubenskurs machen möchten?
Auf allen Wegen, und es ist auch immer auf allen Wegen. Meistens, indem jemanden kennt und ihn persönlich einlädt. Manchmal über Plakate, manchmal über Flyer, die wo ausliegen. Es gibt die verschiedensten Wege.
Sind das Alpha-Kurse, die bei Ihnen stattfinden?
Manchmal Alpha-Kurs, manchmal Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, welches Seminar es genau ist, aber es geht um das Herz, dass Menschen dort Gottes Liebe erfahren, dass Menschen einen Schritt machen, ihr Herz für Jesus zu öffnen, vielleicht auch ihr Taufversprechen zu erneuern. Wichtig ist auch, dass Menschen Gemeinschaft erfahren in diesen Kursen. Einen Ort, wo die Chance ist, über den Glauben persönlich zu sprechen, wo man lernt, persönlich miteinander zu beten.
Was für Menschen kommen zur Anbetung? Einen ganzen Tag lang wird jede Woche angebetet. Wer macht das? Genau. Wer mag das?
Menschen, die irgendwann den Zugang gefunden haben und dann jetzt auf einmal sagen, ich mag diese Stunde gar nicht mehr missen. Und erstaunlich, immer wieder geht auch mal die Tür und es kommt jemand rein, den man nicht kennt, der neu ist.
Meinen Sie, dass dieser Anbetungstag die Pfarrei beeinflusst?
Ich habe einen großen Glauben, dass Gebet immer die Grundlage ist für das, was wir tun. Und darum ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir nicht nur Aktionen machen, sondern dass bei uns auch gebetet wird und dass unser Pfarrverband ein Ort des Gebetes ist. Ich glaube, das Gebet trägt. Aber nicht nur das Gebet bei der Anbetung, sondern jedes Gebet.
Und warum vererbt sich der Glaube so wenig auf die nächste Generation? Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie viele jugendliche Kinder, die in die Kirche kommen? Oder ist es doch nach der Firmung auch im Pfarrverband St. Thomas und St. Lorenz so, dass viele sich verabschieden?
Die Herausforderungen für die Kirche sind überall die gleichen und die sind auch bei uns. Ich freue mich trotzdem, dass es so einen Kern auch von Jugendlichen gibt, die den Glauben im Herzen haben und jungen Erwachsenen, mit denen ich am 15. Oktober einen Jugendalpha-Kurs beginnen konnte, sodass wir wieder auch andere Jugendliche einladen, den Weg des Glaubens zu gehen.
Gibt es Lebensumstände, wo Sie Menschen schwerer erreichen, bestimmte Altersstufen?
Ich würde eher sagen, gibt es Lebensumstände, wo man die Leute besser erreichen kann.
Sie sind ein Optimist. Wann erreichen Sie die Leute besser?
Ich glaube, die Menschen heute sind nicht automatisch offen für den Glauben, offen für mehr, sondern wir sind eingerichtet in unserer Welt. Es geht uns so gut, wir haben alles. Aber dann gibt es Situationen, Krisen, die fragen lassen, war das alles? Was macht mein Leben für einen Sinn? Ein Todesfall, eine Krise in der Arbeit, eine Krise in der Familie, die dann auch das Herz öffnet für die Frage, was ist da noch? Und es gibt auch die positiven Erfahrungen. Ein Kind, das geboren wird, vielleicht nach einer schwierigen Schwangerschaft, und jetzt dieses Erlebnis, das ist ein Geschenk, dass dieses Kind überlebt hat, das ist ein Geschenk, dass wir das jetzt in den Armen halten dürfen. wo kommt dieses Kind her? Und dann ist es schön, wenn Freunde im Umfeld sind, die sagen, für mich ist der Glaube die Adresse. Ich habe das erfahren. Komm doch mal mit.
Ja, vielen Dank. Das ist ein schöner Anstoß. Was können wir alle in unserer Umgebung bewirken, wenn Leute besondere Lebensumstände durchmachen? Welche Art von Spiritualität ist denn für Ihre Pfarreien typisch? Sind die alle sehr charismatisch?
Wir haben die verschiedensten Formen des Glaubens und da gibt's Rosenkranzbeterinnen und Rosenkranzbeter. Da gibt's Menschen, die zu den Maiandachten kommen. Da gibt's Menschen, die zu den Werktagsgottesdienst kommen. Da gibt's vor allem natürlich die Menschen, die den Sonntagsgottesdienst miteinander feiern. Da gibt's Chöre, die mit neuem geistlichen Lied den Gottesdienst mitgestalten. Da gibt's die Menschen, die in einem ganz klassischen Kirchenchor singen. Aber da gibt's auch Menschen, die eben in Gebetsgruppen sich treffen, zu Lobpreis, zu Bibelgespräch. Für mich ist wichtig, dass Kirche und ein Pfarrverband so groß ist, dass jeder seines findet. Und charismatische Spiritualität ist ein Teil von dem.
Nehmen Sie auch teil an einer Gebetsgruppe?
Genau, ich leite eine Gebetsgruppe jeden Dienstagabend. Das sind so Leute zwischen 18 und 50 Jahren, die sich da treffen, eben Lobpreis, über die Bibel sprechen, sich austauschen. Wo habe ich Ermutigung erlebt in der letzten Woche? Wo habe ich vielleicht auch Gottes Wirken erlebt in der letzten Woche? Miteinander sprechen, wo sind meine Nöte, füreinander beten und auch immer wieder was miteinander unternehmen und was für Gott unternehmen, zum Beispiel jetzt unseren nächsten Jugendalpha-Kurs.
Mhm. Welche Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind, sehen Sie in Ihrer Pfarrei? Was könnte man noch tun?
Mein Herz brennt dafür, dass wir immer mehr Menschen erreichen, für die der Glaube weit weg ist, für die Gott weit weg ist, die vielleicht keine persönliche Erfahrung haben im Glauben. Und dass es da auch eine immer größere Gruppe in der Pfarrei gibt, die sich dieses Anliegens annimmt. Und ich glaube, wenn Menschen neu zum Glauben finden, dann wird es auch Leute geben, die sich neu engagieren für so schöne Projekte, die es schon gibt, für das Krankenhaus, das von St. Lorenz aus ein Verein in Nigeria jetzt gerade gebaut hat mit dem Pfarrer vor Ort, Bavarian Hospital.
Ja, ich wollte Sie gerade eben fragen nach Missionsprojekten. Das ist also Ihr großes Projekt, dieses Krankenhaus in Nigeria?
Das Projekt der Pfarrei St. Lorenz. Da gibt es einen ganz aktiven Verein Gesundheitshilfe, kann das Wort gar nicht sagen, ein afrikanisches Wort noch, wo eine Frau aus der Pfarrei zusammen mit dem Pfarrer Joschafat, der mal einige Zeit in St. Lorenz gelebt hat, Großes aufbaut in Nigeria vor Ort. Vom Notarztwagen angefangen bis jetzt zu einem neu eröffneten Bavarian Hospital. Und Frauen vom Frauenbund sind da hingefahren, haben das auch angeschaut, was sie unterstützen. Ist einfach eine Freude.
Vielen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie uns die Arbeit Ihrer Pfarreien vorgestellt haben. Wir machen noch eine kleine Musikpause und betrachten dann die Kirche St. Lorenz, aus der wir den Gottesdienst übertragen werden. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Sie hören die Sendung Pfarrei der Woche und Pfarrer Willi Hubert aus der Pfarrei St. Lorenz und dem Pfarrverband St. Thomas und St. Lorenz in München wird uns jetzt seine Kirche St. Lorenz vorstellen, aus der wir am nächsten Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst live übertragen. Herr Pfarrer, in welchem Stil ist denn die Kirche gebaut?
St. Lorenz ist eine wunderschöne Barockkirche aus dem Ende des 17. Jahrhunderts in einem ganz einheitlichen Barock und jetzt auch ganz frisch neu renoviert, strahlend weiß, ein Kleinod.
Von außen, der Turm ist doch ziemlich eigen. Der hat ein ganz schräges Dach, ein richtig in den Himmel ragender Turm. Also nicht so ein barockes Zwiebeltürmchen, was man vielleicht erwarten würde.
der Turm wurde später mal so angebaut, wie er jetzt ist. Also von außen war die Kirche einfach wirklich nur weiß. Mit der Kirchensanierung, die jetzt gerade stattgefunden hat, wurde sie jetzt auch so außen mit grau-weiß abgesetzt, dass sie auch außen schon ein bisschen was zeigt von ihrem Barock. Aber der Turm zeigt noch nicht viel Barock, das ist wahr.
Aber wenn man in die Kirche reinkommt, dann sieht man gleich die schöne, sehr fein verzierte Decke. Da leuchtet einem das Barock schon entgegen. Was ist denn Ihr Lieblingsplatz in der Kirche?
Mein Lieblingsplatz in der Kirche ist natürlich immer da, wo ich Gottesdienst feiern kann. Auch wenn das noch der provisorische Altar ist, aber der Altar ist die Mitte jeder Kirche und auch unserer Kirche.
Es geht also um den Volksaltar. War der bis jetzt immer nur ein Provisorium?
Es gab wechselnde Volksaltäre seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, und so dass jetzt aktuell vor der Renovierung wieder Ambo und Volksaltar eigentlich nicht zusammengepasst haben oder der Volksaltar ein Stück zu groß war. Und jetzt ist die Zeit, wenn eine Kirche so wunderschön wieder hergerichtet worden ist, auch das Ganze nochmal anzuschauen. Und das haben wir jetzt einfach angefangen. Wir schauen zusammen mit dem Kunstreferat, und wenn es eine schöne und eine gute Lösung gibt, die finanzierbar ist, dann hoffe ich, dass die auch umgesetzt wird.
Was sieht man denn am Hochaltar dargestellt?
Unser Hochaltar zeigt den heiligen Laurentius, die Mater des heiligen Laurentius, so wie es ursprünglich Tizian gemalt hat. In Venedig hängt das Bild. Laurentius auf dem Feuerrost, aber er hat die Hand nach oben geschreckt, dem geöffneten Himmel entgegen, wo ein Lichtstrahl in sein Herz kommt, wo Gott ihn stärkt, mitten in seinem Leiden.
Können wir uns heute noch identifizieren mit dem Martyrium des heiligen Laurentius?
Das ist nicht ganz einfach mit dem Bild. Es gibt auch Menschen, die sich dran stoßen. Für mich ist es immer wichtig, die positive Aussage zu sehen. Für mich ist dieser Lichtstrahl, zu wissen, mitten in dem Leiden ist das Licht Gottes oder kann das Licht Gottes präsent sein. Das ist die Botschaft von Tizian. Und ich hoffe und glaube, dass viele Märtyrer unserer Tage, wo es gar nicht so wenige gibt, dass sie das auch erfahren dürfen, dass Gott sie stärkt. Und dass auch viele Menschen in ihren Leiden und in ihren Schmerzen immer wieder den Trost und das Licht von Gott finden.
Mhm. Wird gebetet für die verfolgten Christen in dieser Kirche auch mal?
Klar, wir beten immer wieder in den Sonntagsgottesdiensten, in den Fürbitten für die verfolgten Christen, oder am Werktag gibt es auch ganz oft freie Fürbitten, und erstaunlich oft tragen Menschen das im Herzen, für Verfolgte zu beten.
Eigentlich ist es vielleicht Ihrer Kirche so ein bisschen aufgegeben, die Verfolgung damals im Römischen Reich. Können wir ja beten für unsere verfolgten Geschwister.
Genau, als ein Anliegen neben ganz vielen.
Ja, in der Kirche gibt es auch eine schöne Orgel, die ist in eine sehr prunkvoll verzierte Empore eingebasst, eine weiße Empore. Klingt die Orgel auch so gut, wie sie aussieht?
Und die Orgel ist eigentlich auch nochmal von ihrer optischen Schönheit, kommt viel schöner zur Geltung. Und die Orgel ist eine der ganz besonderen Orgeln im Münchner Norden.
Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, dann freuen wir uns, die Orgel auch zu hören. Auf der Webseite des Pfarrverbandes St. Thomas und St. Lores können Sie auch Bilder der Kirche anschauen, natürlich auch auf der Webseite von Radio Horeb, wo wir die Pfarrei der Woche vorstellen. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an Pfarrer Huber. Die wichtigste ist für uns natürlich, wie kam es, dass Sie sich entschieden haben, Priester zu werden?
Die charismatische Erneuerung, das ist der Boden, auf dem meine Berufung gewachsen ist. Es gibt so drei Phasen in meinem Glaubensleben. Mit 17 die große Krise, gibt's Gott überhaupt? Und dann nach einiger Zeit und nach Suche den Durchbruch, so die erste Gewissheit, es gibt ihn, er kennt mich, er liebt mich. Die zweite Phase, ausgelöst von einem Wochenende mit einem Franziskanerpater, die Frage, welchen Platz hat Gott überhaupt in meinem Leben? Er hat uns damals provoziert und hat gesagt, man kann nicht einfach so in den christlichen Glauben hineinwachsen. man muss irgendwann Gott den ersten Platz im Leben geben. Und ich habe dann gemerkt, das kann ich nicht und das will ich nicht. Und dann wollte ich es auf einmal doch, aber konnte es nicht. Und dann kam irgendwann der Durchbruch. Nach langem Gebet, nach langem Ringen, an einem Pfingst-Samstagabend, in einer Gebets- und Anbetungszeit, wo ich gesegnet wurde, dass ich aus ganzem Herzen Ja sagen konnte zu Gott. Und ab da ist dann die dritte Phase, ist die Frage aufgetaucht, Gott, willst du, dass ich Pfarrer werde? Eigentlich wollte ich das nicht. Und es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis ich offen war für diesen Ruf, Gottes Priester zu werden. Und dann habe ich aber auch viele schöne und deutliche Zeichen von Gott gekriegt, dass es wirklich sein Ruf ist. Und diese so deutliche Berufung ist bis heute mein Geschenk, aus dem ich lebe und das mir Kraft gibt.
Wer hat denn die Frage zuerst gestellt? Sie oder Gott?
Nachdem ich auf einmal ehrlich beten konnte, Gott, ich möchte tun, was du von mir willst, war auf einmal dann die Frage in meinem Herzen, ob ich Priester werden soll. Ich glaube, Gott hat sie mir gestellt. Aber dann habe ich schon gemerkt, eigentlich wollte ich nicht gerne Pfarrer werden. Dann habe ich gedacht, ich mache einen Deal mit dem lieben Gott. Ich habe damals Mathematik studiert und konnte es auch ziemlich gut. Hatte schon den ersten Teil des Vordiploms bestanden und habe gedacht, okay, Jesus, wenn ich jetzt lerne, was geht, und dann falle ich durch den zweiten Teil im Vordiplom, dann ist es ein Zeichen und dann werde ich Pfarrer. Und das habe ich dann glücklicherweise unserem Pfarrer erzählt und der hat gesagt, nee, das ist die falsche Methode. Du musst es anders machen, du musst es gut machen und dann kannst du was anders anfangen. Ja, dann war ein Einkehrtag, wo auch verschiedene Ordensleute da waren und zwei Leute haben mich gesegnet, haben für mich gebetet und das ist dann sowas aus unserer charismatischen Spiritualität. Sie hatten ein Wort für mich. Gott will mir sagen, er will gar nichts von mir. Er will mich nur beschenken mit seiner Liebe. Ich brauche jetzt nichts machen für ihn. Und da ist mir wie ein Rucksack vom Rücken gefallen. Und dann irgendwie hat es trotzdem in mir weitergearbeitet. Bis dann auf einmal wieder die Frage da war, Gott, soll ich Priester werden? Und geht es ehelos? Und dann habe ich gedacht, ja, ist einfach. Wenn es Gott will, geht's. Wenn er es nicht will, geht's nicht. Gott, wenn du mir es deutlich zeigst, dann werde ich Pfarrer. Und dann irgendwann hat sich's wieder gedreht. Gott, wann zeigst du mir endlich, dass ich Pfarrer werden darf? Und dann war so die Sehnsucht in meinem Herzen. Und das war ich dann nach dem Ende dieses Jahres, wo Gott mich umgedreht hat. Und dann konnte er mir deutliche und starke Zeichen geben. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, also das ist schon natürlich ein sehr persönlicher Weg mit Gott, den man da hat. Ist man denn als Priester ein Beschenkter in erster Linie? Also ist es immer noch so, dass Sie sagen, ich muss gar nichts machen, in erster Linie beschenkt mich Gott?
Ja, ich finde, in erster Linie bin ich ein Beschenkter. Allein, dass ich so leben darf, allein, dass ich weiß, was meine Berufung ist, ist schon das größte Geschenk. Es hat mal jemand gesagt, das Tollste an der Berufung ist die Berufung. Also, dass ich weiß, für was ich da bin. Das habe ich schon ganz früh gespürt, weil ich immer hin und her gerissen war, soll ich Mathematiklehrer werden oder soll ich als Informatiker bei einer Bank oder bei einer Versicherung arbeiten? Soll ich mehr Geld verdienen oder soll ich mehr Ferien haben? Das war so damals als Student in meinem Kopf. Und ich war immer hin und her gerissen und dann wusste ich auf einmal, ja, ich bin dazu da, ein Priester zu sein. Und das war eine ganz große Identität, ein Wissen, für was ich da bin. Und dieses Geschenk hat mich getragen, auch durch die schweren Zeiten, auch durch schwere Zeiten im Studium, auch durch schwere Zeiten manchmal im Leben als Priester.
Ja, vielen Dank, lieber Pfarrer Huber, dass Sie uns ein bisschen haben reinschauen lassen, was es für eine doch langwierige Sache ist, Priester zu sein. Liebe Hörer, wir laden Sie herzlich ein, zum Gottesdienst einzuschalten am Sonntag um 10 Uhr. Und lieber Herr Pfarrer Huber, wir bitten Sie jetzt noch, dass Sie uns Ihren priesterlichen Segen geben.
Sehr gerne. Es segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.